Das ist für mich das Wichtigste. In allem das, was ich tue, möchte ich einfach, dass irgendjemand berührt wird. Das ist doch der Sinn der Kunst. Dass es einen traurig macht, dass es einen glücklich macht. Da irgendwie in einer so lauwarm ist, jedem recht machen zu wollen, das halte ich für keine gute Idee.
Nonsen. Macht Laune.
Nonstop Nonsen Folge 22. Servus und herzlich willkommen. Der Gast dieser Ausgabe hat eine unglaubliche Karriere hingelegt und mich schon als Gymnasiast begeistert. Als Teil des legendären Comedy-Duos Till und Obel. Zuletzt geht sein Podcast Zärtliche Cousinen zusammen mit Atze Schröder durch die Decke. Till Hoheneder, längst einer der erfolgreichsten Comedy-Autoren und Ghostwriter. Nachdem er 14 Jahre selbst erfolgreich auf der Bühne steht, schreibt er heute in erster Linie Texte und Bestseller für andere. Wie Gabi Kösters Nummer 1 Buch Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Er bekommt den Deutschen Comedy-Preis und hält auf der Bühne mit seiner Band den Geist des guten Rock am Leben. Wir sprechen über wilde Zeiten beim Fernsehen, was gute Comedy heute ausmacht und unglaubliche Begegnungen mit Politikern und Stars. Ich habe mich über diese Begegnung sehr gefreut. Auch dir jetzt viel Vergnügen. Grüß dich, Till.
Grüß dich, Ingo. Hallo.
Endlich mal wieder in Düsseldorf, das fast deine Heimat geworden wäre, oder?
Ja, tatsächlich. Wir haben auch im Zuviertel da gewohnt, hatten da Mülheimer Straße, als meine Frau jung, schön ist sie immer noch wahnsinnig, aber als sie noch jung war.
Also quasi hier um die Ecke. Habt ihr in Düsseldorf auch öfter gespielt, schon früher mit Till und Obel?
Ja, war ganz, ganz viel. Rheinterrassen, Tor 3 natürlich.
Du hast das alles noch sehr präsent,
Stahlwerk.
Oder? Ja, Stahlwerk gibt's auch.
Stahlwerk, ne? Aber mir hat das Zack immer sehr gut gefallen.
Ja. Jetzt habt ihr euch, was ich ja irgendwie ganz interessant finde, als ich zum ZDF kam, 2000, haben sich Till und Obel getrennt. Gab's aber keinen kausalen Zusammenhang.
Nein, ich glaube nicht. Für dich eine schöne Geschichte. Die Trennung damals bei uns war nicht so.
Ich bin ja wie viele andere mit euch groß geworden im Prinzip. Ja, das war ja, heute würde man sagen, Musik-Comedy oder wie würdest du es bezeichnen? Es war ja nicht nur Parodien, es waren ja, war ja alles mit drin, irgendwie Rock'n'Roll.
Das Wort Comedy gab es ja gar nicht. Als wir angefangen haben, 86, 87, nannte man uns Musikkabarettisten.
Kabarett,
ne? Und die Kabarettisten selber, diese reinen Kabarettisten, haben uns gehasst, weil wir ja Popmusik gemacht haben und das ja gar kein richtiges Kabarett war in deren Augen. Und die Musiker haben uns aber auch verachtet, also weil wir natürlich in deren Augen irgendwie so Clowns waren und das war alles total crazy. Heute würde man einfach sagen, das ist Comedy.
Ja, ihr kamt von der Schule und wurdet dann durch Zufall entdeckt oder wie hat sich das damals ergeben?
Wir kannten uns von der Schule, Obel und ich, und der konnte parodieren und ich konnte parodieren und und dann haben wir uns abends öfter bei uns so in Kneipen getroffen und da war so ein Klavierspieler, der hat sich mal fürchterlich gelangweilt und dann haben wir immer lautstark mitgesungen und haben so diese, was weiß ich, Stevie Wonder parodiert oder Udo Lindenberg und immer mitgesungen und so ist das Ganze entstanden aus einer Art Kneipenwitz, haben wir das Ganze sozusagen hochgeschaukelt, erst am Anfang nur mit Klavier, später dann mit Drummaschine, Synthesizer und vom Jugendzentrum sozusagen ins Fernsehen gekommen.
Ja, ich kann mich erinnern, bei Jürgen von der Lippe, habt ihr dann irgendwie We Are the World oder so mit allen Stimmen gemacht. Das war das Gesprächsthema am Montag danach auf dem Pausenhof.
Ja. Das war das Verrückteste, weil kannst du dich noch erinnern an Manfred Schmidt, den Medienmogul?
Das war derjenige, der zum ersten Mal eingeführt hat, ich nehme einen Großkonzern, knüpfe dem ganz viel Geld ab und mache mit dessen Geld dann Feste für all die reichen, Prominenten und Schönen und bringe die Wirtschaft ran an den Promi.
Ja, Manfred hatte einen Narren an uns gefressen, weil er hatte ja eh so eine Ader für sowas mit Ingolf und Harpe Kerkeling und vielen Leuten. Und
der hat Leute zusammengebracht, ein Netzwerker würde man heute sagen.
Und irgendwann hat er gesagt, komm doch mal auf so ein Medientreff nach Köln. Und dann kamen wir drei kleinen Jungs aus der Provinz in dieses, damals war das im Ramada Renaissance.
Also der dritte war der Klavierspieler.
Genau, der Keyboarder. Und da kamen wir in dieses Ramada Renaissance und standen als kleine Kids vorm Dorf, das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge sehen, 89 oder 90, standen wir vor Hans-Dietrich Genscher, Nigel Kennedy.
Hast du auch vor Genscher nachgemacht?
Nein, aber das Lustige war, also was heißt lustig, mir ist der Atem schien. Wir hatten damals einen Song über Genscher, wo wir ihn auf Übelstes nachgemacht haben und ihn die miesesten Sachen unterstellt haben. Natürlich.
Zum Beispiel?
Ja, ach, der Text ging schon, der Minister des Äußersten wurde ich durch Helmut Schmidt, den mochte ich dann und der mochte mich nicht. Und es ging immer so weiter, eben halt freche Musik, Kabarettistengeschichte. Und dann stehe ich da und der kommt auf einmal direkt auf mich zu.
Also direkt
auf mich zu. Ne? Und natürlich denkst du in dem Moment, du bist ja so vermessen, und alle Jungs, denkst du, es geht ja nur um dich. Und ich dachte so, jetzt sind wir dran, jetzt bin ich dran. Ne? Und dann kam er auf mich zu und dann sagt er aber so, geh mal zur Seite, Junge, da hinten ist mein Freund Heribert. Und ging dann, auf Heribert Fassbinder zu. Und die beiden haben sich dann über Tutti Frutti unterhalten. Das fand ich so bizarr. Wirklich über Tutti Frutti unterhalten. Der deutsche Außenminister und der Sport.
Wie da die Einschätzung war von beiden Seiten, weiß er jetzt aber nicht mehr. Oder?
Ich möchte einfach nicht indiskret werden. Ja, genau. Ich möchte jetzt nicht, welche Obstsorte sie bevorzugt haben in diesem ganzen. Und da standen wir. Und das war ja damals, gab es ja kein Internet, kein Nichts, kein gar nichts. Das waren Leute, die kanntest du nur aus dem Fernsehen und standen nur mit offenem Mund. Und der Typ, den wir dabei hatten, zwischendurch kam Manfred da und sagte, und amüsiert ihr euch? Und wir so,
ja. Wir gucken erstmal.
Und dann sagte unser Begleiter, da hinten steht Erwin Bach. Das ist der Präsident der EMI oder der Geschäftsführer.
Später der Mann von Tina Turner.
Und zu der Zeit auch schon befreundet mit Tina Turner. Ne? Und irgendwann hatte ich einen im Tee. Weil ich vertrag einfach nicht viel. Ich habe zwei Kölsch getrunken und hatte einfach einen sitzen. Und sagte zu unserem Begleiter, dann geh mal zu deinem Kumpel Erwin und sag ihm, wir singen ein Lied, wo seine Troller drin vorkommt. So Ruhrgebiets-Troller für.
Also es interessante
war jetzt,
Frau.
War jetzt nicht respektlos gemeint.
Das war sehr liebevoll gemeint.
Wo seine Troller drin vorkommt. Und das hat er dann auch leider gemacht. Der ging da hin und dann kam er mit Erwin Bach zurück und sagte, Erwin, die Jungs wollen dir mal ein Lied vorsingen. Okay, und dann haben wir We Are The World a cappella für Erwin Bach gemacht auf diesem Medientreff. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, waren 100 Promis am Klatschen und Jürgen von der Lippe schrie über alle Köpfe weg, sind gebucht für die nächste Sendung. Und ja, und dann hat das Schicksal echt seinen Lauf, ne?
Ja, das ging dann Schlag auf Schlag. Ihr seid dann auch, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil es heute nicht mehr so oft vorkommt, mit der Harry Valerien-Parodie im Sportstudio bei Harry Valerien gewesen,
nein,
oder?
Nein, das war, damit haben wir die ZDF-Talentshow später noch gewonnen.
Ach so.
Das war noch viel verrückter. Das war so ein typisches Till und Obel-Ding. Eines Tages klingelt in meiner kleinen 70 Quadratmeter Wohnung, wo ich mit meiner damaligen Frau und meinen kleinen Kindern, also meine erstgeborene Tochter damals residierte, ging das Telefon. Das heißt, ein Schnurtelefon, was irgendwo im Flur stand. Und meine Ex-Frau ging dran und sagte einfach nur nach einer Weile, ja, pass mal auf, verarschen kann ich mich selber. Klick. Und ich so, was war denn das? Ja, da war so ein Spinner, der meinte, er wäre Günther hier auch. Okay, das Telefon ging natürlich wieder, ne? Ich sage, lass mich mal rangehen. Ne? Und er, pass auf, hier ist wirklich Günther ja auch. Ich möchte, dass ihr ins Sportstudio kommt und das aktuelle Sportstudio macht. Okay, und langer Schwede, kurzer Finn, wir haben es nicht gemacht, weil wir an dem Tag, wo er das wollte, hatten wir ein Engagement. Und wir waren so klein und so dörflich strukturiert, dass wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass wir den da anrufen können und sagen können, ey, pass mal auf, Leute, ihr könnt es mal am Hobel lecken, wir müssen ins Sportstudio, unsere Karriere nach vorne treten, sondern wir sind dann brav, wir haben Günther ja auch dann abgesagt und sind dann zu diesem komischen Betriebsfest gefahren, was wir dann gespielt haben, haben aber später noch mit Günther bei Stern TV diverse Sachen gemacht und
Harry Valerien war auch nicht sauer, oder?
Nee, die waren alle nie sauer, weil ich glaube, vieles lief damals auch unterm Radar. Also was Till und Obel sich an Frechheiten erlaubt haben teilweise, das hätten wir heute gar nicht machen können, weil natürlich heute bei jeder hätte irgendwie ein YouTube-Video von uns hochgestellt, was wir da teilweise für Frechheiten gebracht haben, live.
Shitstorm.
Unglaublich, ne? Wir waren wirklich rotzefrech.
Ja, aber der
wir waren ja auch jung.
Valerian fand es geil. Der war mal bei mir in einer Sendung und da haben wir auch drüber gesprochen. Und er lebt ja leider nicht mehr. Also ist ja auch eher ein cooler Typ, weil als Sportreporter auch eine Legende gewesen. Und was ich so lustig fand, nach der Show hat er mich so zur Seite genommen und sagt: Also machst du es gut, Junge, aber ich wünsche dir, dass er dir mal was Besseres geben.
Super. Ja, der kam ja auch bei uns total gut weg übrigens. Ja. Hier, wo sind wir? Was haben wir da? Sind wir prima. Regie, was habt ihr da? Das war natürlich klasse. Boris Becker, der hat natürlich... Und, oh Gott.
Der war sauer, oder?
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist selten passiert, dass wir Promis... Also Purple Schulz hat sich... Wir haben mal so eine Purple Schulz-Nummer gehabt. Und der stand irgendwann mal hinter uns auf der Bühne, als wir das gemacht haben. Und das erklärte sich dann, warum das Publikum so wahnsinnig gelacht hat. Weil ich dachte, naja, kommt runter, Jungs, so witzig ist es jetzt auch nicht. So, dass ich es derartig beömmeln muss. Und dann drehe ich mich so um und... Oh. Aber der war auch total cool. Die Großkopferten haben uns oft einfach gar nicht die Erlaubnis gegeben, die Sachen zu machen. Also wenn wir das
also durfte die Rechte nicht auf Platte nutzen von den Songs.
Ja. Zum Beispiel, da waren dann eher die Uncoolen so cool, von denen wir dachten, dass sie uncool sind. Ja. Aber Pur zum Beispiel haben uns mit Freuden die Erlaubnis gegeben für den Song. Ja. Das Lied für Aldi Versessene war es genau. Während natürlich Westernhagen und Grönemeyer viel zu cool dafür waren und es eben nicht gemacht haben. Die Fanta 4 haben uns auch eine Erlaubnis gegeben. Das war,
Ihr habt damals ziemlich viel ausgereizt. Glaubst du, es hat sich irgendwie im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen verändert, was man machen kann? Weil heute hat man ja manchmal das Gefühl, du musst im Prinzip permanent über Grenzen gehen und ein härteres Ding nach dem anderen raushauen, damit du überhaupt noch gehört wirst und damit die Leute überhaupt noch emotional irgendwie gepackt werden.
Ja, ich glaube, was Till und Obel in den Arsch gebrochen hat, ist, dass wir, die Comedy veränderte sich. Dieses Stand-up-Comedy-Ding kam total auf. Und das war für die Fernsehsender auch alles viel bequemer, als wenn wir da immer zu dritt ankamen und Musik machen wollten und live, wir wollten ja auch noch mal live singen. Ja. Bei Jürgen von der Lippe damals lief ja wirklich unten das Band durch, live gesungen, weil es war total, wir haben wirklich Produktion, es war immer nur Theater, wo müssten ihr live singen? Und dann kamen diese Stand-Up-Leute, die hast ein Mikro in die Hand gedrückt. Die Comedy veränderte sich durch Samstagnacht und wir haben so ein bisschen den Anschluss verpasst. So, weißt du, wir sind einfach zu sehr bei der Musik geblieben, anstatt die Musik zu verknappen und auch mehr in den Stand-Up zu investieren.
Ja. Wenn du dir heute anguckst, was so an Parodisten unterwegs ist, das wird ja immer noch gern genommen als Element. Ja. Wen findest du da gut?
Oh, wer parodiert denn überhaupt? Michael Kessler ist ein wahnsinnig guter Parodist. Max Giermann ist ein tierischer Parodist, ein sehr guter Schauspieler. Aber die gehen natürlich alle auch diesen schauspielerischen Ansatz. Ne?
Das heißt, auch über Maske, ne?
Über Maske. Und das ist etwas, was ich in der Parodie immer abgelehnt habe. Ich wollte mich
zu kompliziert.
Nee. Ich habe mir immer gedacht, ein Accessoire wie eine Brille muss reichen und der Rest muss im Kopf passieren. Ja. Und wahrscheinlich war ich auch immer davon, ich wollte auch, dass die Leute immer noch mich sehen.
Ja.
Also
hast du dann immer lang gebraucht, um dich den Figuren zu nähern? Ich meine, ihr habt ja wirklich eine ganze Latte an Leuten dann wechselseitig parodiert. Habt ihr das irgendwie immer ausgeknobelt, wer wen macht oder wer einen leichteren Zugang hat?
Obel hat immer die etwas Schwierigen genommen, in die er sich so reinfuchsen musste. Das konnte der total gut. Der hat so wahnsinnig auf Details geachtet. Der war eher so in der Max Giermann und Olli Dittrich-Fraktion. Ne? Und ich habe immer das genommen, was in meiner Stimmlage war, was so ein bisschen, wo es ein bisschen beherzter, rustikaler und dann auch, ja, was einfach, wo man auch einfach besser agieren konnte, so, wo ein paar Details reichten, wie Franz Josef Strauß ist, dann einfach oder Helmut Kohl, wo ich sowieso schon, ich war ja damals auch relativ gut in Futter. Und dann hatte ich auch diese füllige Stimme dazu.
Oder? Ja, aber den Kohl, den hat ja jeder versucht zu machen damals, ne, auf dem Schulhof. Also ja. Dadurch, dass es nur so, natürlich auch so viele Jahre waren, hatten auch Generationen Gelegenheit, ihre Stimme irgendwie zu üben. Für dich als Parodisten gab es ja damals überhaupt kein Vorbild richtig, oder? In der Schule.
Es gab Stefan Wald und Thomas Freitag.
Oh Gott, Stefan Wald, genau.
Die haben das exzellent gemacht. Ja, genau. Brunsbüttel. Schauen Sie mal. Das ist eine große Sache. Von welchem Sender sind Sie? Vom Panorama. Ja, so sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist.
Ich habe übrigens, Stefan Wald habe ich neulich nochmal gegoogelt. Er hat sich irgendwann ja komplett von der Bühne zurückgezogen und lebt als Privatier.
Ach, tatsächlich?
Ja, steht im Netz.
Die waren schon Vorbilder von uns, aber wir haben das ja einfach, und das ist der große Till und Obel-Twist gewesen, wir haben die einfach Poplieder singen lassen. Ja. Dieses Boots are made for walking, das hieß bei uns Helmut Kohl, das Boot ist voll am Schwanken, das ist es, was es tut, und weil wir nicht abdanken, es untergehen tut. Ja. Oder haben die eben halt einen Westernhagen-Song, Sexy, hieß bei uns Helmut, was hast du bloß aus diesem Land gemacht? Ja. Du bist die Flasche, für die es keinen Flaschenpfand gibt.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Ja, das war unser. Ja, ja. Und so haben wir dann die Popmusik und das alles damit reingenommen. Ja. Und das war der Till und Obel-Trick.
Wenn du an die Zeit zurückdenkst, du sagst ja, damals habt ihr kein Klischee ausgelassen beziehungsweise nicht erlebt, was es so im Showgeschäft gibt.
Ja.
Denkst du so ein bisschen mit Wehmut auch dran zurück, dass ihr euch irgendwann getrennt habt? Weil das war ja eigentlich, wart ihr super erfolgreich. Und das hätte doch noch schön entspannt auslaufen können, oder?
Ja, was uns gefehlt hat, ist ein sehr, sehr gutes Management. Ich bin ja heute bei Töne Stallmeier in der Agentur, bei MTS. Töne war damals tatsächlich unser Runner vor Ort, unser Brötchenschmierer, unser Mädchen für alles, durch die Agentur, mit der wir damals gearbeitet haben. Und der ist heute einer der besten Unterhaltungsmanager Deutschlands. Und der hatte Strategien und dieses Ding, was wir den Anschluss verpasst haben an die Stand-Up-Szene, unsere. Wenn du kannst heute keine, wir haben damals Peter Maffay Parodie, da haben wir 3 Minuten lang gesungen. Das kannst du heute nicht mehr machen.
Ja.
Du musst heute eine Strophe, ein Refrain, Witz ist da, weg, zack, das nächste. Wenn ich mir heute einen Till und Obel-Gig im Rockpalast angucke, dann denke ich mir nur, boah Gott, wie viele Strophen denn noch? Alter, Zeit, mal hier. Mal
zack, zack, zack. Wie viel Gags pro Minute muss heute ein Auftritt haben? Die Amis sagen immer so 4 bis 5. Lacher müssen schon sein in der Minute.
Also, ne? Also ich arbeite ja für den Schnellsten. Atze schießt wirklich fast alle halbe bis eine Minute so ein Ding raus. Das muss auch, finde ich, nicht unbedingt sein. Du kannst auch mal, wenn du das Publikum am Anfang ein bisschen warm gekriegt hast, kannst du ruhig auch mal eine Strecke machen von 1,5 Minuten. Ne? Ich bin immer ein Freund davon, nicht nur Pointen zu haben, sondern alle Leute, mit denen ich arbeite und schreibe, denen sage ich auch immer, pass mal auf, krieg die Leute erstmal in deinen Arm. Hm. Nimm die erstmal mit, dass sie sich bei dir wohlfühlen. Ne?
Und dann kannst du alles mit ihnen machen.
Ja, und manchmal ist mir das heute zu sehr auf Pointe gedroschen, aber ich finde keine Decke, auf die ich mich legen kann. Und ich finde dieses Bild, dass du als Comedian alle auf deine Decke setzt, erstmal auch wahnsinnig wichtig. Dann braucht man auch nicht unbedingt alle Minute so auf Teufel von raus eine Pointe.
Ja. Wie war das für dich dann sozusagen, den Switch erstmal zu machen von auf der Bühne,
also,
als derjenige zu agieren, der von hinten die anderen sozusagen beliefert mit Sachen? Ich kann mich erinnern, als ich beim Radio war, dann durfte ich endlich irgendwann mal bei Bayern 3 sein, nach unendlichen Bewerbungen. Und dann aber auch als Redakteur für andere Sachen vorbereiten. Und dann bereitest du irgendwas vor, der Moderator macht und denkt, oh, das hat er jetzt aber versemmelt, das hätte ich aber ganz anders gemacht. Und eigentlich müsste ich das doch machen und so. Da muss man schon auch ein bisschen von der Persönlichkeit her gereift sein, dass man andere agieren lassen kann auf dem Teppich, den man ihnen sozusagen serviert, oder?
Ja, Also um da einen Anschluss zu kriegen, ich habe gar keine Wehmut, weil ich gucke gern ab und zu mal zurück und ist alles okay. Und das, was wir geleistet haben, die Popmusik mit der Comedy zu verbinden,
davon steht ja, ne?
Profitiert heute jeder. Dass Luke Mockridge sich ans Klavier setzt, Gitarre spielt, na, kannst du sagen, bitteschön, dankeschön, Till und Obel, alles gut gelaufen. Aber ich habe ja dann diese Metamorphose gemacht. Das heißt, ich bin solo auf Tour gegangen, das hat niemanden interessiert, Punkt.
Wie war das? Da bist du mega
erfolgreich. Das war scheiße.
Bist du allein unterwegs?
Das können wir ganz einfach reduzieren. Und ich muss es auch auf das Wort reduzieren. Das war einfach scheiße. Ja. Ich hatte letztendlich gute Kritiken. Ich hatte auch viele Auftritte doch in irgendwelchen Fernsehsendungen. Aber es war so, als ob die Tür zu war für mich. Verstehst du? Als ob einer sagen würde, ey, du hattest doch jetzt 14 Jahre und weiß Gott, genug Glück und Talent und
der Nächste bitte, ne?
Spaß. Und ich konnte mich drehen, wie ich wollte. Ich stand auf einmal vor 30, 40, 50 Leuten und das wurde auch nicht mehr. Und dann kam Töne, der mittlerweile Manager war, auf mich zu und sagte, du hast doch so viel geschrieben, schreib doch mal. Und ich sagte zu ihm, wie, schreib doch mal, wieso doof? Was soll ich denn schreiben, ne? Wieso für andere? Ich bin doch Künstler. Und ich habe es gar nicht geschnallt. Und dann hat er mich an Gabi Köster vermittelt. Die war in seinem Management. Und die kaufte auf einmal Texte von mir wie blöde. Und weil ihr das total gefiel. Und da habe ich erst mal gesagt, okay, ich brauche unbedingt das Geld. Dann mache ich das jetzt eben halt. Und erst später habe ich begriffen, das Töne schon längst einen Schritt weiter, weil das der gedacht hat, pass mal auf, Junge, das wird jetzt hier nichts mit dir. Sattel einfach um. Nimm das Heft des Handelns in die Hand. Mhm. Ich bin erstmal nur dem Geld gefolgt. Und hinterher habe ich das erkannt. Und als ich dann mit Gabi sozusagen wieder erfolgreich wurde und auch für Atze geschrieben habe und das langsam so ein bisschen ins Laufen kam und dann das erste Buch mit der Gabi nach dem Schlaganfall.
Ein Schnupfen hätte auch gereicht.
Der stand erfolgreich, dann. Auf Platz 1, um es mal kurz, also da war natürlich eine Wahnsinnszeit, ein paar Jahre dazwischen und ich kann gerne auch noch mal erzählen, unter welchen dramatischen Umständen das Buch entstanden ist. Aber als das dann auf 1 war, habe ich mich sehr beruhigt,
ja.
Weil ich dann dachte, okay, das ist es jetzt.
Jetzt bist du Autor, oder? War das, hast du das auch gebraucht?
Ja, ich habe begriffen, so? Wo der Töne mich eigentlich hinbringen wollte. Dass er zu mir gesagt hat, dann mach doch einfach eine andere Tür auf.
Ja.
Du kannst das doch.
Und dieses Schreiben, ist das ein ganz anderer Prozess oder ist das im Prinzip genauso wie früher, als du selber für dich geschrieben hast, jetzt für andere zu schreiben? Du musst doch einfach gucken, ob ein Gag, der für mich funktioniert, wenn ich ihn erzähle, der funktioniert der vielleicht nicht, wenn Gabi Köstin ihn erzählt, oder?
Ja, aber das, ich weiß nicht, warum ich das so. Ich glaube, dass mir bei meiner Arbeit sehr gut das Parodieren hilft.
Also einfach in andere reinschlüpfen nochmal,
genau.
Vom Gedanken her auch nochmal aus einer anderen Perspektive.
Ich habe irgendwann einfach gelernt, dass mein Ego keinen interessiert jetzt in diesem Showgeschäft und ich für andere arbeite. Und dass da mein Ego auch nichts zu suchen hat, wenn ich für andere arbeite. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, jemand, der 14 Jahre lang selber im Rampenlicht gestanden hat, kann sein Ego auch vielleicht besser vergessen als jemand, der immer sagt, ich möchte auch
mal. Ja, oder umso weniger, ne? Oder
ja,
umso
aber weniger. In meinem Fall ist es eher so, ich konnte es umso besser.
Ja.
Weil ich immer dachte, okay, ich hatte meine Zeit, die war geil. Wenn ich jetzt hier erfolgreich sein will und du arbeitest mit Alpha-Tieren zusammen. Atze ist ein Alpha-Tier, Gabi ist ein Alpha-Tier. Da ist kein Platz für ein weiteres Riesen-Ego. Also habe ich gedacht, okay, was wäre lustig, wenn diesmal, also versucht der Parodist sich in die rein zu versetzen, lässt sein Ego hinter und sagt eben halt, für dich wäre doch eigentlich so ein Witz ganz gut. Mhm. Oder dieses.
Denkst du dann erst in einzelnen Witzen oder in Themen und packst dann die Jokes rein? Wie funktioniert das? Gib mir doch mal so einen Einblick, wie du arbeitest. Wenn ihr jetzt nicht ein Buch schreibt, sondern, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, sondern einfach so einen Abend, wenn das neue Atze-Programm entsteht. Wie läuft sowas?
Ja, das läuft, also Atze und ich, das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine andere Geschichte, weil wir haben uns dann irgendwann im Laufe des Schreibens so angefreundet, dass wir wirklich beste Freunde sind. Und irgendwann ging das mit uns einfach nur noch so los, dass wir uns einfach irgendwo eingesperrt haben, Zeit miteinander verbracht haben, über Gott und die Welt gelabert haben und dann, was wir lustig finden, einfach überziehen. Also und vor allem den anderen drüber, jeweils auch zum Lachen zu bringen. Das ist bei uns immer eine ganz große, er will mich zum Lachen bringen, ich will ihn zum Lachen bringen. Und das kann man schwer für alles. Ich geb dir mal ein Beispiel. Wir waren vor Jahren für das Programm Richtig Fremdgehen. Da sagte Atze, okay, wir fahren jetzt eine Woche nach Hamburg. Alles klar. Ich Laptop eingepackt, ab ins Hotel, jeden Morgen zum Frühstück runtergekommen, Laptop in der Hand. Und er immer, jetzt pack doch mal das Laptop weg und jetzt lass uns doch mal labern. Hast du den Film gesehen? Hast du das gesehen? Hast du gehört, was der und der gesagt hat? Wie findest du eigentlich das und das? Und ich dachte immer nur, ey, ich kriege hier jeden Tag Geld, für dass ich über irgendwas laber. Und er immer, beruhig dich doch mal. Und eines Tages gehen wir um die Alster rum und er sagt so, sag mal, was denkst du denn? Was ist wichtig beim Fremdgehen? Und ich bleib stehen und sag so, er sollte sich auf jeden Fall lohnen. Und dann guckt er mich an und sagt, hey, du bist ein verdammtes Genie. Und ich dachte gar nicht, ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Ne? Aber er hat 2 Jahre lang damit seine Show eröffnet. Und irgendwann sagt er zu mir, dafür hat sich die ganze Woche gelohnt. Und so arbeiten wir. Wir reden und reden und daraus formen wir unsere Stand-Ups, die Themen. Er ist immer der Captain auf der Brücke, er ist immer der Chef, trägt immer mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr dazu bei. Aber er benutzt mich auch und das ist gut so.
Ja.
So benutzen wir uns gegenseitig.
Habt ihr dann so eine Art Leitplanke auch, so nach dem Motto, ein Atze-Schröder-Gag, der muss so sein oder ein Atze-Schröder-Thema muss so sein?
Das ist ja das Schöne. Der Parodist in mir weiß, was Atze Schröder will und Atze Schröder weiß vor allen Dingen, was er selber will. Und das sage ich jedem Künstler. Es kommen so viele Leute, die wollen mit mir schreiben. Und dann sage ich immer, ja, pass auf, ich schreibe aber nicht für dich, sondern ich schreibe mit dir. Ja, wie meinst du das? Ja, ich sag, pass auf, wir sitzen da und wenn dir nichts einfällt, fällt mir auch nichts ein.
Weil du einfach diesen Ping-Pong-Effekt brauchst, ja, auch, ne?
Wenn du als Künstler nicht weißt, was du sagen willst, dann hast du ein Problem. Dann wirst du einfach nur jemand sein, der Till Hoheneder, Mickey Beisenherz Witze aufsagt, aber selber nicht authentisch ist. Das heißt, wenn du selber keine Ahnung hast, was du da reden willst, ich werde es dir nicht sagen. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche immer Leute, die wissen, was sie wollen. Denn du musst ja mit denen ihr eigenes Programm erarbeiten.
Ja, die müssen das ja dann auch glaubwürdig irgendwie verkaufen können. Ne?
Dann oder sollen auf die sie Bühne sich, gehen. Wenn sie das nicht wollen, wenn sie das nicht wissen, dann sollen sie sich einen Text kaufen. Aber das ist eine Arbeit, auf die habe ich keinen Bock. Ich habe keine Lust. XY ruft an und sagt, schreib mir einen Text. Da habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu blöd.
Jetzt hast du ja vorhin schon kurz angedeutet, mit Gabi Köster hat sich eine große Freundschaft entwickelt. Dann kam dieser Schlaganfall und plötzlich war alles anders. Und ihr habt aber noch ein Buch zusammengeschrieben. Für dich die schwerste Arbeit im Rückblick?
Horror. Weil absolut Horror.
Die gute Freundin plötzlich nicht mehr so ist wie früher und man aber dieses
die gute Ding Freundin, irgendwie machen muss. Die gute Freundin ist auf einmal lebensbedrohlich krank, liegt da, kommt kaum wieder auf die Füße, erstmal schwer. Und irgendeiner sagt, okay, so das und das ist nicht mehr. Zum Geld verdienen brauchen wir jetzt erstmal vielleicht ein Buch. Wer soll das Buch schreiben? Und dann hieß es ganz schnell, das mache ich. Und ich so, naja, ich habe ja auch noch nie ein Buch geschrieben.
War dein erstes auch noch?
Ja, ich habe gesagt, Leute, schön und gut, aber ich habe doch gar keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Ne? Aber du bist am nächsten dran. Ihr liebt euch. Das tun wir tatsächlich. Also, wie man sich unter guten Freunden immer liebt. Nichts Körperliches, aber wir lieben uns eben halt. Ne? Du liebst sie, dir vertraut sie. Das ist alles so heikel. Du musst das machen. Okay. Und von da ab hat das so eine Eigendynamik entwickelt, dass ich dachte, ich kann das gar nicht, wenn ich das jetzt versemmel, oh Gott. wenn ich das jetzt versemme, dann kriegt sie ja, kann sie ja kein Geld verdienen. Und wenn die Leute dann schreiben,
dass viele das alles sagen, ja, die das braucht doch eigentlich kein Geld mehr und der geht's doch gut und so.
Was soll man sagen? Ja, ein Künstler, aber das sind auch Leute, die Künstler einfach überhaupt gar nicht wissen, ja, was Medizin, ja, kosten kann, wie teuer sowas ist. Und wenn man gar kein Geld mehr verdienen kann, dass man Häuser dafür umbauen muss, dass alles neu ist, dass man eine Familie hat, dass man Kinder hat. Das bedenken die Leute, ja, gar nicht.
Und im Nachhinein war es ja auch ein wichtiges Buch. Jetzt nicht nur für euch, die es geschrieben habt, sondern auch für viele Menschen, die daraus jede Menge Mut gezogen, ja, haben.
Das ist der. Also es war für mich, es war wirklich, ich war so ausgebrannt am Ende, weil um das Leid meiner besten Freundin zu beschreiben, angemessen zu beschreiben, bin ich als Parodist so dermaßen in diese Figur reingemorpht und habe noch selber in meinen dunkelsten Ecken nach diesen Beschreibungen gesucht, wie unfair und hart das Leben sein kann, dass ich am Ende fast echt wirklich seelisch zerstört war. Ne? Dass ich wirklich diese Angst auch, dass das kein Erfolg wird, die Angst, dass sie nicht wieder auf die Füße kommt, dass das wie ein Bumerang auf mich zukommt, dass hinterher alle da stehen und sagen, ja, das haben wir ja gleich gewusst. Wenn du doch kein Buch schreiben kannst, dann hättest du das doch auch sagen müssen.
Naja.
Dann kommt auch noch der Verlag, liest das Manuskript, das erste durch und sagt, unlesbar. Können wir so nicht machen. Ja, können wir so nicht machen. Und das will ich dir, Gabi, nie vergessen. Ich habe dann gesagt, okay, ich kann das nicht anders. Das ist, weil das war natürlich so geschrieben, wie sie labert.
Ja, ich habe gesagt, ihre Stimme sozusagen.
Das ist Gabi Köster, so redet die und anders kann ich es nicht.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, und hat sich hinter mich gestellt und hat auch gesagt, genau so wird es gemacht. Oder die können uns mal an eine Pille hupen. Ja. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, als es dann Erfolg war, da waren wir natürlich alle froh, aber ich kann dir nicht sagen, also das fasst mich heute noch so emotional an.
Ja.
Und deswegen habe ich auch zu Gabi noch so eine Verbindung. Wir sind wirklich durch die dunkelsten Gänge gegangen zusammen.
Aber heute geht es ja den Umständen entsprechend gut.
Ja, wir haben ja auch ein zweites Buch geschrieben, das war also um Längen schöner. Aber das Buch hat mir als Autor natürlich eine ganz neue Welt geöffnet. Viele Leute, du hast es eben schon angedeutet, es haben uns so viele Leute geschrieben, für die dieses Buch so wichtig war. Da kriegst du dann auf einmal eine E-Mail, wo drin steht, meine beste Freundin ist mit eurem Buch auf dem Totenblatt in der Hand eingeschlafen. Das haut dich dann nochmal weg.
Bist du heute dann bei neuen Buchprojekten entspannter oder ist das im Prinzip, weil viele Bekannte und Freunde, die auch sehr erfolgreich Bücher schreiben, haben auch schon bei Gelegenheit hier im Podcast erzählt, dass jedes Ding immer wieder ein Kampf ist und du bist immer wieder am Ende. Und ich habe das ja selbst irgendwie mit meinem ersten Buch erlebt und jetzt auch mit dem zweiten. Es ist immer wieder ein neuer Kampf jeden Tag mit den Seiten, oder?
Ja, du sagst es einfach. Du sagst es gar. Ja, ist es. Natürlich denke ich manchmal, das kannst du schon irgendwie, aber ich nehme jedes Projekt, was ich annehme, ob ich für Horst schreibe, ob ich für Mike schreibe, und ich muss
Mike
auch,
Krüger oder Horst.
Ja, ich muss immer hier sagen, ich schreibe ja nicht für die, sondern ich schreibe mit denen. Ich schreibe, die geben mir die Blumen, ihre Schätze und ich hübsche diese Schätze schön an.
Der Bestseller-Florist.
Ja, genau. Ich mache einen schönen Strauß draus. Das ist meine Aufgabe. Also ich schreibe für die das schön und ich mach denen ihre Sachen gut, weil es kann eben halt nicht jeder schreiben. Ich bin der Mitmann, ich bin der Florist.
Ja.
Und jedes Projekt, was ich annehme als Ghostwriter oder als Co-Autor, hat bei mir, kriegt 150 Prozent. Ich bin leider so. Ich gebe alles, immer.
Und als Ghost, also kompletter Ghost, also musst du ja dann dein Ego komplett hinten anstellen, ne?
Kein Problem mit. Ist mir völlig wurscht.
Ja.
wenn ich das Projekt gut finde, wenn einer mich auf den Titel schreiben will, schön, ja. Alles okay, wenn nicht, habe ich auch null Probleme mit.
Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, jedes Klischee des Showbusiness mitgemacht. Das Showbusiness hat sich ja verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ist es noch härter geworden? Ist es einfacher geworden, weil wir Facebook, Social Media, YouTube haben? Jeder kann heute im Prinzip sein eigener Sender sein. Jeder kann alles alleine machen. Du brauchst keinen Fernsehsender mehr. Man sieht es ja sogar in den Charts oder auf YouTube laufen Formate, die haben genauso viele Zuschauer wie irgendein Spartenkanal, ja, oder wenn nicht noch mehr.
Ja, ja, es ist, ich finde es einfach wahnsinnig kompliziert mittlerweile, weil, also wir standen ja gar nicht unter Beobachtung damals.
Ihr konntet noch machen, was ihr wollt.
Es hatte ja auch keiner ein Handy.
Ja.
Ich konnte ja mit meiner Familie einfach irgendwo hergehen. Ja, es ist heute überhaupt, dass du auf dem Konzert stehst und keiner das Konzert genießt, sondern ungefähr 10.000 Handys hochgehen, ist für mich schon etwas.
Ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden und ich verstehe die Künstler, die sagen, bitte lasst die Handys unten, ja, und dann machen wir zum Schluss eine Nummer, dann könnt ihr alle die Handys zücken.
Ja.
Aber dieser Live-Moment, den ich ja für das Schönste überhaupt halte, du stehst irgendwo und da passiert es gerade auf der Bühne und ob das jetzt ein Comedian ist oder eine Band, jetzt genieße ich es, jetzt bin ich da. Wenn ich denn mein Handy angucke und habe... Ich habe die große Bühne vor mir und gucke auf 10x10 Zentimeter, wenn es gut läuft, und verpasst das, was eigentlich gerade passiert. Ne?
Und das, genau so ist es, Ingo. Und das Schlimme ist, das geht schon im Kindergarten los. Dann ist da eine Weihnachtsfeier, deine Kleine singt irgendwo ein Weihnachtslied, steht auf der Bühne, und in dem Moment, wo der erste Ton fällt, hast du zwei Ellbogen im Gesicht. Wirst nach hinten gedrängelt, 50 Handys gehen hoch und ich drehe durch. Anstatt dass man einen filmen lässt und der das hinterher rumschickt. Und natürlich als Künstler, du bist einfach allgemein gut. Ne? Jedes Wort, was du sagst, alles, was du in unbedachten Momenten sagst, und wir Menschen sagen viel in unbedachten Momenten, musst du heute so aufpassen, dass es dir nicht um die Ohren gehauen wird.
Alles ist festgehalten für die Ewigkeit, ne?
Es ist, alles ist abrufbar. Du musst immer auf der Lauer liegen. Das finde ich sehr, sehr anstrengend. Von daher habe ich mich irgendwann in dieser zweiten Reihe nämlich tierisch wohlgefühlt.
Ja.
Und habe immer nur gedacht, oh Gott, armer Mike, armer Horst. Gut, dass ich das jetzt alles nicht promoten muss. Gut, dass ich, wenn das schöne Buch geschrieben ist, eigentlich einfach zu Hause wieder hinsetzen kann, mit meinen Kindern schön spielen kann, die Früchte meiner Arbeit genießen kann. Und die armen Säcke müssen jetzt durch jede Talkshow tingeln, sich 20.000 Handys ins Gesicht halten lassen.
Jetzt bist du einer, der vom Witz lebt. Von den lustigen Geschichten, von den spannenden Geschichten, die Menschen auf der Bühne erzählen oder in Büchern. Wie wird man heute lustig? Wenn jetzt jemand da draußen sagt, oh ja, ich würde auch gerne mal Stand-up machen, ich würde auch gerne Comedy machen. Ist es bei dir aus dem Bauch rausgekommen? War das schon der Klassenclown, der irgendwie während der Schulzeit rauskam?
Ja, also meine Kinder waren nicht immer nur lustig. Und Comedy, Musik und Tausende von Büchern waren für mich eine Möglichkeit zu entkommen in eine andere Welt.
Was heißt, deine Kindheit war nicht lustig?
Naja, mein Vater ist von sehr vielen Dämonen geplagt gewesen und die waren stärker als seine Fürsorge für die Familie,
ja,
um es einmal
vorsichtig zu sagen, ja.
Ja, aber der Wahrheit entsprechend zu formulieren. Das bedeutete einfach, dass meine Mutter damit beschäftigt war, uns, die Familie, am Überleben zu halten. Und dementsprechend waren wir oft einfach, mein Bruder und ich, einfach auf uns gestellt, emotional sich ein warmes Fleckchen zu machen, bedeutete für mich einfach, ein Buch zu lesen oder mit 5 Freunden auf die Reise zu gehen oder mit Robby Tobby und dem Flievertüt loszufliegen. Da war ich dabei, da saß ich mit drin. Mhm. Und oder in Musik gelernt habe, meine Gefühle mit Musik auszudrücken, mhm, und mich dafür zu interessieren. Warum klingt dieses Lied so traurig und warum macht dieses Lied mich so traurig? Was singt denn der da überhaupt? Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, so ein Beobachter zu werden. Und wenn du fragst, was Comedy ausmachen muss, ich habe keine Ahnung. Ich brauche einfach nur irgendetwas, woran ich mich halten kann, ist schwer. Oder sagen wir so, ich bin ein großer Verfechter der Real-Life-Comedy.
Also Dinge, die im Leben passieren, aufgehübscht werden, in Anführungszeichen.
Ja, ganz genau. Wir alle erleben das mit unseren Kindern, dass man mit denen an der Supermarktkasse steht und die Kinder schmeißen sich hin, wollen von der Quengelware was haben, ticken total aus, hilflose Eltern, dumme Kommentare drumherum. Das sauge ich auf wie ein Schwamm. Verrückte Begegnungen, der ganz normale Alltag, das ist für mich das Beste. Das ist lustig.
Ja, ja, das glaube ich, sofort dran. Ich weiß nur nicht, ob man auf die Art und Weise so viele Gags generieren kann, wie sie momentan gebraucht werden. Du hast so viel Comedy im Fernsehen, so viel Sketch-Comedy, Comedians, die als Stand-Upper unterwegs sind, lustige Bühnenprogramme.
Das ist richtig.
Es muss ja immer wieder neu entstehen. Und auf der anderen Seite hat man ja damals schon, du hast ja auch gesagt, die Comedy hat sich gewandelt mit RTL Samstagnacht, kam plötzlich dieses Stand-Up. Man dachte immer, irgendwann jetzt ist Schluss. Mehr geht nicht. Und es ging immer noch mehr. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade im Moment, es geht wieder noch mehr, kommen wieder neue Leute, neue Bühnenprogramme. Also es ist ein unerschöpflicher Schatz an lustigen Geschichten in Deutschland, die man heben muss.
Ja, weil das Bedürfnis ist ja da. Die Leute wollen ja auch lachen. Die Leute wollen unterhalten werden. Das Leben ist hart genug. Doppelverdiener, kommst nach Hause oder alleinerziehend, kommst nach Hause, hast den ganzen Tag irgendwie einen harten Tag gehabt. Die Kinder zerren an einem. Der Struggle, das ganz normale Leben zu bewältigen. Warum sich nicht abends unterhalten lassen? Von Comedy, von einer schönen, lustigen Serie. Und warum nicht, und da setze ich auch immer an mit der Alltagskomödie, ne, warum nicht auch mal eben halt jemand zuhören, der dasselbe erlebt und das Ganze einfach aber auch mal lustig darstellt.
Gibt es für dich irgendwelche Grenzen, wo du sagst, das ist eigentlich, da ist Schluss mit lustig, also darüber mache ich zumindest keinen Spruch?
Sagen wir so, ich arbeite einfach mit Leuten zusammen, die ihre Grenzen so setzen, dass sie auch meinen entsprechen.
Ja.
Und ich war als Jugendlicher sicherlich bei Till und Obel wesentlich respektloser, aber das Alter hat mich sehr milde gemacht.
Altersmilde?
Ja, das Alter hat mich insofern milde gemacht, als dass ich einfach sage, so ganz provokante Sachen, bitte, wenn die Jugend meint, sie müsste das machen, alles in Ordnung.
Ja, ich meine ja eher so Dinge auch, wo man einfach immer nur andere, was weiß ich, die Leute, die, ich will jetzt keine Namen nennen, aber manchmal habe ich das Gefühl, mittlerweile ist Comedy erfolgreich.
Lass uns so wie, Namen wie, nennen, ich finde das sehr gut, Ingo.
Wie die Leute, die am Pausenhof anderen irgendwie Hundescheiße an die Schuhe geschmiert haben und dann haben alle drüber gelacht.
Fand ich nie lustig.
Das ist irgendwie nicht witzig und ich finde, das ist auch im Fernsehen nicht witzig.
Bin ich völlig bei dir, habe ich nichts mit zu tun.
Die sind immer so auf kleinere, auf schwächere und ich bin der Tollste.
Das, also, ich weiß nicht, ob du dieses selbstgemachte Bee Gees-Video von mir gesehen hast, wo ich da einfach spazieren gehe und mit dem Kopfhörer und völlig schief und schrangelig so Staying Alive singe.
Ich verlinke das gerne nochmal in den Shownotes.
Und danach kriegst du auch so, bist du verrückt oder warum machst du das? Weil ich dann immer sage, Leute, wenn ich mich selber nicht auf den Pott setzen kann, wenn ich selber über mich lachen kann, wenn ich mich selber nicht zum Affen machen kann zwischendurch, dann taucht das doch alles nicht. Alle wollen immer nur in ihren Storys der Coolste sein, beeindrucken oder andere Leute dissen oder irgendwas anderes machen. Ey, fang doch mal bei dir selber an.
Gibt's genug, ja.
Ey, nimm dich doch mal selber nicht so verdammt nochmal. Das liebe ich auch an Atze oder Gabi, die haben sich nie selber so wichtig
geschont
genommen. Ja. Weißt du, ja. Ich hab das ja oft erlebt im zweiten Teil meiner Karriere, dass Leute mich, wenn ich mit Gabi, Horst und Mike und Atze unterwegs bin, die Leute scheißen freundlich zu mir waren, habe ich die alleine wieder getroffen, kannte mich plötzlich keiner mehr.
Ja, aber hast du das nicht auch?
Und dann denkst du dir so, aha, okay.
Weißt du Bescheid?
So machst du deine Erfahrung. Dann denkst du dir, okay, der ist nicht cool, der ist nicht cool. Das ist alles nur vorgeschoben.
Ja, ich fand
so, habe ich auch immer gelernt, so will ich überhaupt gar nicht sein. Und Gabi und Atze, die hatten auch immer genug Bereitschaft, über sich selbst zu lachen. Oder Horst auch. Oder Mike sowieso.
Ich habe, du musst das ja im Prinzip auch erlebt haben nach der Till und Obel-Geschichte. Als ich bei Bayern 3 war und dann plötzlich da draußen, habe ich plötzlich keine Einladung mehr bekommen. Kamen Leute, die mich auf der Straße nicht mehr gegrüßt haben oder abends in München. Die haben mich vorbeigelaufen. Da dachte ich, Mann, Alter, früher hinterhergerannt und mir irgendwelche CDs zugesteckt und plötzlich kennt einen keiner mehr.
Absolut.
Und das war ein sehr erhellender Moment in meinem Leben.
Ja,
dass du natürlich immer mit der Arbeit irgendwie verknüpft bist. Und wenn ich irgendwann nicht mehr beim ZDF bin, gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die mich nicht mehr anrufen.
Ja.
Aber so ist es.
Es ist ein sehr demütigender Augenblick, wenn du das registrierst.
Ja, also aber ich glaube, wenn man es dann einmal registriert hat und sozusagen weiß und so ein bisschen auch einzuordnen weiß, wie das dann in Zukunft ist. Wenn man erfolgreich ist, hast du natürlich mehr Menschen, die was von dir wollen, als wenn es gerade nicht läuft. Ne?
Ja, am Ende glaube ich immer, dass die Erfahrungen einen komplett machen. Ne? Und ich glaube, für mich, der als Jugendlicher die Taschen voller Geld hatte, der berühmt war.
Also ich habe da damals, kann man das sagen, weil die Zeit, da hat man noch richtig Geld verdient beim Fernsehen auch. Ne? Ihr hattet eine eigene Fernsehsendung.
Ja, alles gut. Alles gut. Ich kann heute vor allem reden. Es ist nichts von übrig geblieben, weil dann kam die Scheidung, dann kam die Trennung und der absolute Misserfolg. Und wenn man 5-6 Jahre lang Unterhalt zahlt, 2 Familien ernährt und nichts reinkommt, dann ist irgendwann das größte Vermögen irgendwann mal weg.
Ja. Und aber heute geht's dir wieder gut. Aber ja? Wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen.
Ich bereue das auch gar nicht. Weißt du, was ich heute denke? Es ist einfach nur fucking Money.
Ja.
Und ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich habe für alles bar bezahlt. Ich schulde niemanden auch nur einen Pfennig. Ist alles okay. Ich glaube, dass dieses gesamte Auf und Ab mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und ich fühle mich heute pudelwohl. Und wahrscheinlich gucke ich auch deswegen nie zurück mit Wehmut, sondern ich gucke mich einfach mal um und denke mir, ja, so war das, ist alles cool, das war super, das war am Ende demütigend, es war alles dabei, aber heute ist am schönsten und ich gucke gerne nach vorne.
Ja, und es ist ja viel. Also die zärtlichen Cousinen verlinke ich auch gerne nochmal. Ich bin ja auch eine Cousine.
Podcast, die zärtlichen Cousinen.
Das, habt ihr das irgendwie mit ein bisschen Strategie am Anfang betrieben? Oder habt ihr einfach gesagt, wir setzen uns mal hin, wir labern mal ein bisschen und plötzlich wird es mega erfolgreich?
Verdammt nochmal, ich würde jetzt so gerne sagen.
Auf dem Reißbrett geplant.
Ingo würde ich jetzt gerne sagen, Ingo, pass mal auf. Wir saßen da und hatten einen wahnsinnigen Plan und dann eiskalt haben wir
durchgezogen.
Es war wie immer in meinem Leben. Wir konnten gar nichts dafür. Wie immer war es Töne Stallmeier.
Das scheint ein guter Typ zu sein.
Küsschen Töne, du bist der Allergeilste. Töne sagte irgendwann immer, ihr beiden Kapsköppe. Ne? Anstatt euch am Savoy stundenlang an der Bar selber die Hucke voll zu labern, wenn ihr das nächste Mal in Köln seid, geht ihr bitte da ins Studio und sprecht das mal ein. Und wir, ja, warum denn? Ja, wir machen einen Podcast. Und wir so, Podcast, was ist das denn? Das war jetzt ungefähr vor anderthalb Jahren. Ja. Podcast, was ist das denn? Kannte keiner. So, und da haben wir gedacht, okay, komm, der nervt. Dann machen wir das einfach. Haben wir da so ein paar Folgen eingehustet, so einfach so ein bisschen in unserem Anekdoten. Wie immer, er wollte mich zum Lachen bringen, ich ihn.
Das ist eine gute Grundvoraussetzung.
Ja, so, haben wir das einfach da reingehustet. Dann sind wir nach Mallorca geflogen und haben am Programm gearbeitet. Und auf einmal kriegen wir einen Anruf, ihr seid Platz 1 mit den zärtlichen Chaoten in allen Podcast-Charts. Von da ab hatten wir es erfunden. Haben wir dir doch immer gesagt.
Ja. Cousinen, oder?
Ja, von da haben wir natürlich, hatten wir es erfunden und klang alles wie ein genialer Plan. Ja,
aber ich finde es lustig, dass du zärtliche Chaoten sagst, weil ich...
Ach so, Cousinen.
Weil zärtliche Chaoten ist ja auch ein Film aus den 80ern.
Mit Helmut Fischer.
Und
diesem Typen von Police Academy. Ne? Und Tommy Gottschalk.
Genau.
Entschuldigung.
Aber weil ich natürlich bei zärtliche Cousinen, ich muss ja sofort an David Hamilton denken. Ja, an den Weichzeichner und an... Anja Schüte,
die von ihrer Mutter verkauft worden ist für diesen Film sozusagen.
Also das muss ich beim nächsten Mal dann auch aufs Brot schmieren. Ich hatte ja schon bei
Gelegenheit. 14 oder 15,
ja,
ne?
Ja, ich meine, War schon
sehr grenzwertig. Ne? Kann man, aber
da ist ja nichts passiert.
Hat
ja?
niemand damals Anstoß dran genommen, dass 14, 15-Jährige ihre nackten Brüste in einem Soft-Erotik-Film zeigen?
Ja, in dem Film ist ja auch wenig passiert. Wir dachten ja als Teenies auch, das muss man sich angucken, da ist jetzt irgendwie ganz Schlimmes. Aber vor lauter Weichzeichen hast du gar nichts mehr gesehen.
Aber heute trotzdem undenkbar.
Ja, das geht heute nicht mehr.
Geht heute
und ist auch gut so, ja?
Und das ist, ich wollte es gerade sagen, das Nächste, was ich sagen wollte, ist, und das ist verdammt nochmal gut so. Ja. Und also die Cousinen, zärtliche Cousinen, ist danach zu unserem Herzensprojekt geworden und zu einem sehr, sehr, sehr erfolgreichen Podcast, der so viele Türen gerade wieder aufmacht.
Ihr seid auch live unterwegs gewesen, ne?
Ja.
Bis die Corona...
Ja, wir mussten jetzt unsere Tour jetzt wie alle anderen auch auf 2021...
Ja, wie viele Gigs habt ihr gemacht?
Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal eine kleine Tour angefangen letztes Jahr mit 14, 15 Terminen, die alle ein Knaller waren. Und wollten jetzt im September touren. Das macht keinen Sinn.
Nee.
Und aber unsere Hörerschaft, wir haben mittlerweile über 500.000 Downloads.
Schon krass.
Jede Folge, die rauskommt, landet in den Top 20. Die Cousinengemeinde wächst stetig. Auf Facebook gibt es eine Gruppe bezaubernde Cousinen, die platzt bald aus allen Nähten. Und aber das ist so ein wunderbarer Spirit, dieses Cousinen-Ding. Das war dann damals, zärtliche Cousine, natürlich einfach nur so ein Titel, weil Atze und ich auch in unserer Freundschaft echt keine Angst vor Gefühlen haben. Wir schicken uns nachts wirklich so, hab dich lieb, Alter, geht's dir gut, wo steckst du, da fliegen die Herzchen hin und her. Das ist sehr emotional und das wollten wir eigentlich auch in diesem Titel wirklich rüberbringen.
Ja, was ich ja interessant fand, gerade in den ersten Folgen, da habt ihr ja auch eine Story nach der anderen rausgehauen aus diesem großen Feld des Showgeschäfts, auch mit Namen und so. Da kam auch keiner danach und hat gesagt, er hat ja nicht gerade erzählen müssen, dass
ich hier so. Nee, keiner. Ich glaube, man ist uns auch gar nicht böse, weil wir benennen die Dinge einfach so, wie sie sind. Und wenn einer mal Mist gebaut hat oder so, aber kommt ja auch oft von uns einfach so war's, trotzdem feiner Kerl, ja, genau, super. Ist immer,
aber ganz feiner Kerl, feiner Kerl.
Man hat eben halt manchmal einfach...
Aussetzer.
Manchmal sind es ja auch nicht nur Aussetzer, sondern einfach lustige Begebenheiten, wo man einfach sagt, jetzt komm, ey, kann man doch mal erzählen, das war einfach cool. Ne? Und am Anfang haben wir natürlich mehr davon gemacht. Jetzt bin ich sehr glücklich über die Mischung Anekdoten. Aber wir heulen ja manchmal auch einfach, wenn Leute uns schreiben, ich habe, glaube ich, eine E-Mail gekriegt, da sagt einer, wir hatten hier einen Krebsfall, unser Kind hat Krebs gehabt in der Familie und das Einzige, was uns durch diese schwere Zeit des Heilungsprozesses geholfen hat, war jeden Freitag einfach mit euch anderthalb Stunden abzuschaffen. Und da siehst du auch, warum wir zärtliche Cousinen sind. Das lesen wir dann vor und dann heulen wir auch vor dem offenen Mikro. Ja. Und das ist auch okay so.
Bisschen mehr Gefühle zeigen.
Ja, das gehört auch für mich rein da zum Leben. Ne? Ja, eine Anekdote erzählen. Aber warum auch nicht mal erzählen, wenn was einfach traurig ist oder wenn was früher nicht so schön war. Das richtige Leben mit reinnehmen.
Ja, ich war ja letztes Jahr einen Monat in New York. Die ganzen alten Comedy-Gurus, sag mal, wo viele dann hingegangen sind, die in Amerika was geworden sind. Sag mal, ohne Tragik geht keine Comedy. Und im Prinzip, je trauriger irgendwas ist, umso lustiger kann es auf der Bühne sein. Da gibt es Comedians, die machen einen ganzen Abend über ihre Krebserkrankung. Ja, und das ist jetzt nun auch kein Thema zum Lachen eigentlich. Und in meinem Kurs, in einem, war einer, der hatte eine spastische Lähmung. Also das heißt, der hat erstmal 3 Minuten gebraucht, bis er das Mikrofon überhaupt an den Mund geführt hat.
Ja.
Kyle, was das Hirn angeht, mega fit, ja. Der hat mir ein paar gute Tipps auch gegeben. Aber er konnte seine Körperbewegungen nicht unter Kontrolle bringen. Und sein erster Gag war, I'm Kyle, I'm the perfect example, also ich bin der perfekte Beweis dafür, white man can't jump.
Ja, okay.
Und dann war seine Mutter immer mit dabei und er selber war irgendwie Anfang 20 und hat dann immer die Tische gerückt und alles so hingeschoben, dass er irgendwie performen konnte. Und dann sagt er, und er ist der einzige Comedian mit einer eigenen Pitstop-Crew, also wie beim Formel-1-Trainer, ne? Mit eigenen Technikern. Also der hat genau daraus seine Comedy gemacht.
Ja.
Und die sagten dann auch immer, weil ich natürlich auch hinkam, du musst jeden Tag dann irgendwie spielen, was du geschrieben hattest. Und dann sagten immer, ja, is it real? Ja, hast du das wirklich erlebt? Ist das, ja. Kommt das aus dem Leben? Weil if it's not real, it's not, also dann, das muss einfach eine Verankerung im echten Leben haben. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, wenn ich nur irgendwelche Witze aus einem Witzebuch nehme oder von irgendjemandem, der Witze schreibt, die überhaupt nicht zu mir passen, dann funktioniert das ganze Ding nicht.
Ja, das ist so einfach. Wenn du mit den Kindern im Supermarkt an der Kasse stehst und vorher steht einer in Trekking-Sandalen und hat Fußnägel, die so langsam so 2 Zentimeter lang sind und die Kinder fragen laut und vernehmlich, Papa, warum hat der Mann so große, komische Fußnägel? Und was willst du da machen? Ja. Ich habe dann nur geguckt und gesagt, wahrscheinlich, damit er besser auf den Baum klettern kann. Ne? Ja, genau. So, und alles war am Geiern. Und du denkst dir einfach, okay, dann nehme ich den Witz jetzt einfach so auf mich. Es ist so, wie es ist. Real-Life-Comedy. Ja, natürlich, das ist es.
Und was ich total lustig fand, wir müssen noch mal zur Musik kommen, weil dein erster Berufswunsch war ja auch Rockstar. Du hast mit Peter Bursch Musik gemacht.
Ja.
Peter Burschs Gitarrenbuch stand ja jahrelang auf meinem Fenstersims.
Ja, ja, ja.
Wohnt hier in Duisburg. Du musst auch unbedingt mal was mit ihm machen.
Ja, musst du machen. Er ist ein super Typ. Peter ist ein klasse Typ.
Ist er ein Freak? Kann man schon, also ein musikalischer Nerd, ja?
Ja, es ist vor allen Dingen auch irgendwie tatsächlich irgendwie immer noch so eine Art Hippie und das gefällt mir total gut, weil er zieht einfach sein Ding so stringent durch und dank Peter habe ich so viele tolle Stars kennengelernt.
Die ihn auch alle lieben, ne?
Ja, natürlich. Jeder kennt Peter. Dank Peter habe ich mal mit Tommy Emanuel auf einer Bühne gestanden. Also
für die Laien zu Hause, Tommy Emanuel, Australier, ein Mega-Gitarrist, ja.
Ja, und Jerry Donahue und mit den verrücktesten Freaks und super lustig. Der ist ein guter Typ.
Liebe Grüße, Peter. Wann immer du Zeit hast, komm vorbei. Aber bitte mit Gitarre, ja? Und dann spielen wir Smoke on the Water.
Genau.
Du spielst immer noch mit der Band, aber jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch ein bisschen Päuschen? Oder
ja, wann? Ja. Ich konnte die Musik nie sein lassen. Das Singen und ein bisschen dazu klampfen. Und habe ein paar Bands gegründet, mit denen ich hobbymäßig Musik mache. So langsam kommt es wieder so, da kann man sagen, zwar eben halt nur vor 100 Leuten im Club spielen, aber
macht doch Spaß.
Ich brauche das einfach, ich würde auch vor 20 spielen, um es ganz ehrlich zu sagen.
Ja,
ich brauche das einfach.
Ja, diese Live-Erlebnisse mit Bands, die gehen mir irgendwie auch ein bisschen ab, weil im Zuge der Moderiererei hatte ich überhaupt keine Gelegenheit mehr, die letzten Jahrzehnte, muss man ja schon leider sagen. Aber da sind so viele geile Sachen passiert, wenn du als Jüngster immer in älteren Bands dabei bist. Ja? Wenn man auf Harley-Treffen gespielt, vor was weiß ich, 1500 Leute und der Strom fällt aus. Der Strom fällt aus. Harley-Fahrer, die schon den einen oder anderen im Tee hatten.
Ja.
Nach 5 bis 10 Minuten fing der erste an, mit Biergläsern zu werfen. Und wir haben in Bayern große Krüge.
Ja, ja, ja.
Plötzlich flogen die Krüge auf die Bühne. Die anderen Jungs haben nur gelacht. Ja, ich irgendwie als 17-Jähriger habe geguckt, dass ich meinen Körper schütze und vor allen Dingen meine Gibson-Gitarre. Aber ich vermisse es total. Also dieses auf der Bühne stehen und Mucke machen und du spielst und andere gehen ab, ist auch wirklich egal, wie viele kommen. Hauptsache die da sind, sind begeistert, ne? Was macht ihr dann für einen Sound?
Ich habe eine Band, die heißt Slow and Allstars. Da spielen wir Musik von Dylan und Clapton.
Und du singst dann auch so wie Clapton und Dylan? Oder?
Ja, wenn ich das will, kann ich das natürlich. Ja. Ich versuche dann immer aber auch meine Interpretation durchzuhalten. Ja. Nur manchmal, wenn mir das Original so gut gefällt, dass ich fast verrückt werde, warum er ausgerechnet an der Stelle so Vokale zerdehnt oder vernuschelt. Also wenn der Song mir ganz, ganz wichtig ist und ich denke, nein, ich darf das nicht verändern, dann kommt der Parodist manchmal schon durch und dann mache ich es genauso, aber eher für mich als fürs Publikum.
Dylan ist ja auch so, gibt es ja eine geile Zappa-Parodie von Bob Dylan. Ne?
Ja, das ist einfach, Dylan ist einfach, oh Gott, ne? Das ist ja Wahnsinn. Aber sag mal, hast du denn dann, das ist ja auch schon wieder mit den Harley-Jungs eine super Geschichte. Was war denn, wir haben ja gerade in der zärtlichen Cousine dazu aufgerufen, unsere Hörer uns die schönsten, verrücktesten, skurrilsten Begegnungen mit Prominenten zu schildern. Hast du da für uns noch eine Story auf, hast du für uns eine Story auf Lager, die wir senden können?
Die
wir
senden können, ja, eine ganz skurrile, weil ich war großer Otto-Fan auch.
Natürlich. Ja.
Ich bin ja mit, wir haben Otto versaut, Hamburg konnte ich ja auswählen. Nicht an der Schule
ich rezitieren. Auch. Ja. Genau.
Und irgendwann war ich Radiovolontär in Garmisch. Ganz jung, kam frustriert aus Filmproduktionen, wo ich nie vor die Kamera durfte, sondern immer nur Kaffee kochen musste oder Schauspieler durch die Gegend fahren. Da habe ich eine Ausbildung beim Radio gemacht. Die haben mich natürlich auch am Anfang nicht ans Mikrofon gelassen. Aber ich durfte als Reporter irgendwas machen. Und da war Otto auf einer Feier in Garmisch. Und ich wollte mit ihm ein Interview machen, kam mit so einem kleinen Aufnahmegerät. Ja. Der sagt, ja, gleich. Ja, ich bin Fan. Gleich. Und irgendwann setzt er sich zu mir und ich stelle ihm die erste Frage und dann kommt ein Mädchen um die Ecke und sagt, Otto, ich will nach Hause. Und dann steht er auf und geht. Und sagt nichts. Und ich war ihm jahrelang richtig, also ich habe echt, mein Otto-Bild hat da merklich gelitten und ich war sauer. Ich dachte mir, das darf der doch, also so ein Depp. Wahrscheinlich hat er an dem Abend auch einen schlechten Tag oder einfach keinen Bock gehabt. Und von daher habe ich ihm heute verziehen.
Aber ja, das ist natürlich, ja, Otto, ich will nach Hause. Oder?
Was ist deine schrecklichste Promi-Begegnung?
Ich glaube, das Peinlichste war mir tatsächlich, als wir damals mit Till und Obel waren wir zur Silvestershow im ZDF eingeladen. Und das war ja damals auch Silvesterchef ZDF-Show, also Jahreswechsel 89-90. Und das wurde dann 5 Tage lang produziert im ZDF in Stade. Und
damals haben sie im Fernsehen noch 5 Tage lang Silvester gefeiert. Ja.
Ey, wirklich, irgendwann im November. Und es war wie immer so der große ZDF-Kessel Buntes. Das heißt, von
Marianne und Michael
von Gottlieb Wendehals bis zu ERV, bis zu Rubets, Tony Christie. Und ey, frag mich nicht, wer nicht da war. Und wir natürlich nur Peter Krause. Nur am Gucken, Mike Krüger, Jürgen von der Lippe. Und irgendwann stehe ich mit Ingolf, der das Ganze moderiert hat, den wir aber kannten. Ich stehe mit Ingolf zusammen und sagte immer nur, Ingolf, guck mal da hinten und da und da. Und dann sage ich so, oh, Ingolf, guck mal da hinten, Elisabeth Volkmann. Das ist die erste Frau, die ich nackt gesehen habe.
Klimbim.
So guck so weiter und auf einmal Ingolf so, Elisabeth, komm doch mal her, Elisabeth, komm mal her. Möchte mal, Elisabeth und ich schon immer, nein, lass das, ne?
Das ist ganz schlimm.
Ne? So, und pass auf, und dann kommt sie natürlich an, ja, Ingolf, so Klimbim-mäßig, ne? Und er, Elisabeth, möchte ich kurz vorstellen, das ist Till Honia von Till und Obel und der hat mir gerade noch mal gesagt, und ich dachte, nein, das sagst du jetzt nicht, ne? Er hat gerade noch mal gesagt, du bist die erste Frau, die er nackt gesehen hat, im Fernsehen. Und sie, ach, wie groß! Und hielt mir und drückte mich fast an die Wand und mir war das so peinlich, ne? Und Ingolf hat sich gebadet da drin und ich dachte nur, oh Gott, musste das sein?
Aber noch peinlicher ist, weil ich habe wirklich in Sendungen ziemlich viele Prominente durchgeguckt. Ich hatte einen großen Durchlauf. Und das war die Zeit, in der wir noch von der Berlinale auch gesendet haben, das ZDF. Und es gab immer einen Tag, da konnte ich feiern, weil sonst war jeden Tag irgendwie Sendung.
Ja.
Und ich war rotzbesoffen. Es war die Premiere von Kein Ohrhasen. Ich vertrage nämlich leider auch nichts. Und ich unterhalte mich die ganze Zeit mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden, weil die gerade bei uns in der Sendung waren und ja irgendwie gut in Stimmung waren und so. Ich sage, wann ist denn das nächste Konzert? Ich meine, ich habe euch auch noch nie gesehen. Wann sind Wir sind Helden wieder auf Tour? Ja? Und dann sagt er, Wir sind Helden? Ich bin der Schlagzeuger von Silbermond.
Scheiße. Aber weißt du was? Der ist super geil. Weißt du, was noch schlimmer war bei dieser ZDF-Silvester-Show? Diese ZDF-Silvester-Show, wir saßen im Aufnahmeraum und sahen Klaus und Klaus, wie die Eiermann und sowas alles gemacht haben. Und wir hatten vorher mit We Are The World Soundcheck gemacht und sowas alles. Ne? Und kamen in die Garderobe und da saß Horst Jüssen. und es saß eine unheimlich gut aussehende, schwarze, junge Frau da drin. Ein Knaller. Eine wunderbar hübsche Frau. Und wir voller Testosteron. So Testosteron, wow, Wahnsinn. Ne? Und dann guckte die ab und zu rüber so freundlich. So, und wir natürlich angefangen, Klaus und Klaus schlecht zu machen. Ne? Was ist das denn da für ein Scheiß? Ne? Schlager, Kacke und sowas alles. Ne? Hast du eben uns gesehen? Weißt du, ey, das war ja wohl, ne? Super und sowas. Und die lachte schon immer, lachte immer mehr. Ne? Und das, wir noch mehr Gas gegeben.
Ihr dacht, ihr kommt gut an.
Ja, ja, noch mehr Gas gegeben. Und naja, irgendwann waren Klaus und Klaus fertig. Dann dauert es noch 2 Minuten. Auf einmal geht die Tür auf. Der kleine Klaus kommt rein, geht direkt auf sie zu und sagt, na Liebling, hat dir das gut gefallen? Und sie sagte, Schatzi, es war zauberhaft. Küsste ihn. Es war seine Lebensgefährtin. Ey, wir sind hinter gute Freunde übrigens geworden. Ja. Sowohl mit ihr als auch mit Klaus und Klaus.
Ein cooler Typ, mittlerweile bei Torfrock unterwegs.
Ist
und
super cooler
auch
Typ.
Schon ein paar Sendungen gemacht.
Aber peinlich ohne Ende. Ja. Ne?
Aber gut, man muss auch diese Peinlichkeit aushalten.
Ey, die hat, wir waren irgendwann mit der noch mal unterwegs und haben ordentlich einen in die Tür getreten. Wir konnten uns hinterher darüber kaputt lachen.
Da muss man ja auch sagen, dass früher auch bei Fernsehsendungen und so wurde viel mehr gefeiert und da wurde viel mehr Gas gegeben.
Ja!
Also Birgit Schrowanger hat mir neulich nochmal erzählt, dass die wirklich, und das weiß ich ja auch aus der Maske in Mainz, früher haben die im Nachmittag schon mal ein Säckchen aufgemacht.
Ne? Aber hundertprozentig. Kalte Probe, lauwarme Probe, ja, genau. Probe mit Ton, Probe ohne Ton, 5 Tage lang und immer abends an der Bar, gib ihm volle Kante. Ja,
volle Kante,
wilde ja. Zeiten. Ne?
Du musst mir eine Podcast-Playlist hier lassen, irgendwie mit deinen 20 Songs. Ich nehme an, Dylan mit dabei.
Und ja, Dylan mit dabei, Stones, Beatles mit dabei, ein paar neue Sachen, Soul-Sachen.
Bist du Soul auch?
Ich bin für alles. Ich mag Jazz, ich mag Soul, ich mag Funk, James Brown, Ray Charles sogar noch live gesehen. Wow, Hammer. Ich höre eigentlich wirklich alles. Ich war sehr Hauptsache dogmatisch Musik, in meiner ne? Jugend und heute, was mich antört, und wenn es Whitney Houston ist, ich habe keine Berührungspunkte.
Ja, was ich früher immer so hatte.
Keine Berührungsängste, entschuldige.
Nein, was ich früher immer so schlimm fand, du bist auf einem Konzert gewesen und fandst irgendwie Rock gut und dann wolltest du noch mehr Rockmusik machen. Dann warst du auf einem Jazzkonzert, dann wollte ich noch mehr Jazz machen.
Ja, natürlich.
Also immer so ein Wandler zwischen den Welten.
Ja, ja.
So ein bisschen.
Ja, das ist so. Aber auch da, das ist wirklich, das Dogma gehört der Jugend. Und heute denke ich mir, alles, was mein Herz berührt, ist gut.
Und alles, was zum Lachen anregt,
ja,
ist auch gut.
Ist einfach gut. Also das ist für mich das Wichtigste. In allem das, was ich tue, möchte ich einfach, dass irgendjemand berührt wird. Das ist doch der Sinn der Kunst. Dass man berührt wird. Dass es einen traurig macht, dass es einen glücklich macht. Also da irgendwie in der so lauwarm ist, jedem recht machen zu wollen, das halte ich für keine gute Idee.
Das war eine sehr gute Idee, dass du den Weg hier nach Düsseldorf gefunden hast. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich habe mich sau wohl gefühlt, Ingo.
Meine erste Begegnung mit einem der Idole meiner Jugend, die mich in Sachen Comedy auf die Spur gebracht haben.
Ja.
Also gut, dass du nicht wie Otto einfach wieder gegangen bist nach der ersten Frage.
Obwohl, den habe ich wirklich letztes Jahr im Dezember nochmal getroffen. Und es war ein zauberhafter Abend. Morgens dann noch wir waren ja zufällig auch im selben Hotel zusammen gefrühstückt.
Er muss ein sehr lustiger
und Typ sehr, sein. Sehr, sehr eloquenter, sehr gebildeter.
Und sein Mitmann, Robert Gernhardt, hat ja immer volle Kanne geguckt. Und ich habe mal mit dem Manager von Robert Gernhardt irgendwann auf einer Party gesprochen. Da sagte ich, weil er erzählte, dass Robert Gernhardt guckt dann das morgens immer im Fernsehen. Sag ich, ach, der muss als Gast kommen. Aber ihm ging es damals leider.
War schon, als er krank war.
Das war schon,
als er mich natürlich auch ein Schreiber, ne?
Ja, einer der Besten.
Um Himmels Willen, Robert Gernhardt. Wie viele coole Sachen sind von dem gewesen?
Wir haben ja hier auch schon ein bisschen immer wieder in Fernsehsendungen was zitiert. Mein Lieblingsding ist ja der Kragenbär. Der holt sich munter einen nach dem anderen, ergänzen sie selbst.
Ja, siehst du, und bei den zärtlichen Cousinen hätte Atze das wahrscheinlich natürlich ausgesprochen.
Ja, ich arbeite dran. Tim, vielen Dank für den Besuch.
Ja? Ich habe dir
danke
zu
für deine Playlist und weiter viel Erfolg. Ich bin gespannt, was als nächstes für ein Buch kommt.
Es wird auf jeden Fall eins kommen, aber das werde ich im Herbst schreiben und da freue ich mich auch schon drauf. Aber im Augenblick geben wir 100% volle Pulle bei den zärtlichen Cousinen. Das ist im Augenblick unser Herzensprojekt.
Bleibt zärtlich.
Wir bleiben zärtlich. Ingo, vielen, vielen Dank. Es war wirklich zauberhaft, wie wir bei den Cousinen sagen. Hinreißend. Ich danke dir sehr.
Till Hoheneder, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich sehr gespannt auf sein nächstes Buch. Die Links zu den zärtlichen Cousinen, sein Bestseller mit Gabi Köster und natürlich auch zu ihm packe ich dir in die Shownotes. Da findest du auf seiner Instagram-Seite übrigens auch das angesprochene Bee Gees-Video. Und klar gibt es auch zu diesem Podcast eine Spotify-Playlist. Würde ich mich freuen, wenn du da mal reinhörst. Und natürlich habe ich auch nochmal die legendäre Till und Obel-Performance von We Are The World verlinkt. Ist ein Knaller, solltest du dir angucken. Wenn dich ein bisschen mehr interessiert, was ich alles in New York erlebt habe und wie es mich da auf die Stand-Up-Bühnen der Comedy-Clubs verschlagen hat, empfehle ich dir die Podcast-Folge Nummer 3 von Nonstop Nomsen. Da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Gibt es auch ein paar schöne Ausschnitte. Und wenn du Lust hast, in die Karriere von Atze Schröder intensiver einzutauchen, dann empfehle ich dir gerne nochmal mein aktuelles Buchprojekt Erfolgsmenschen. Da ist ihm ein ganzes Kapitel gewidmet. Was mir und diesem Podcast hilft, wenn du ihn mit deiner Community teilst und hinterlass gern bei Apple Podcasts auch eine positive Sternebewertung, dann erreicht auch dieser kleine, liebevoll handgeklöppelte Podcast stetig mehr Publikum. Dank dir schon mal dafür. Und wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das gerne. Folg mir auf Instagram oder Facebook, poste unter den Beiträgen zur Folge. Dein Feedback hilft mir, damit sich dieser Podcast immer schön weiterentwickelt. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.